Aktien, Anleihen und so weiter. Das macht nur noch einen Bruchteil eigentlich von unseren Gewinnen aus.
Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit der wunderbaren Edda Vogt von der Deutschen Börse in Frankfurt. Sie ist Executive Channel Manager, habe ich extra nachgeschaut, Edda, bei der Börse und dort seit fast 20 Jahren tätig. Wir sprechen mit Edda darüber, wie die Börse eigentlich ihr Geld verdient, über die Zusammensetzung des DAXes und wie der Index mit den Verwerfungen, die aktuell zum Beispiel durch Wirecard verursacht wurden, umgeht und generell über die Bedeutung von ETFs für die Börse. In diesem Sinne, hallo liebe Edda, sehr schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, bevor wir gleich loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns zum Beispiel bei iTunes eine Bewertung hinterlasst und das auch natürlich sehr, sehr gerne weitersagt. So, jetzt, Edda, aber kommen wir eigentlich zu dir. Du bist seit, wie ich eben schon sagte, seit 20 Jahren bei der Börse. Sag, was fasziniert dich eigentlich so an deinem Job und was genau machst du eigentlich als Channel Managerin?
Ja, ich mag ja diesen Ausdruck nicht so. Ich sag viel lieber von mir selbst. Ich bin Kommunikationsspezialistin und ich betreue die Kommunikation der Börse Frankfurt, der beiden Marktplätze Frankfurt und Xetra. Gegenüber Anlegern, mit Anlegern, gegenüber klingt auch so negativ, mit Anlegern. Und das macht mir wirklich richtig Spaß. Also das ist eine Passion. Da ist mein Beruf auch eine Art Berufung geworden inzwischen, weil ich es extrem wichtig finde, Börse, Wirtschaft, Finanzen zu erklären. Und ich es auch eine große Herausforderung finde, das möglichst einfach zu erklären. Also runterzukommen von dieser Metaebene auf eine verständliche, praktische Ebene.
Ja, aber das, glaube ich, hast du genügend Praxis, weil du machst es schon lange. Aber das ist natürlich eine große Herausforderung, wobei das Interesse natürlich auch deutlich zugenommen hat von Anlegerinnen und Anlegern an der Börse, weil es ist ja gefühlt alternativlos. Aber bevor wir da gleich ein bisschen dazu kommen und auch was ihr zum Beispiel auch für die Frauen macht, da kommen wir auch nochmal drauf. Zunächst mal, wenn man erst als ja Normalo, sage ich mal, an die Börse denkt, also mir selber, fällt dann immer irgendwie gleich die Börse vor acht ein, wie dann eine von den Damen oder Herren bei euch im Handelsraum steht mit dem Mikro und schlaue Dinge jeden Abend sagt. Und die Deutsche Börse selbst, das wird dann, denke ich, oft vergessen, ist ja auch selbst ein im DAX gelistetes Unternehmen. Und von daher wollen wir mal anfangen und drüber nachdenken, oder vielleicht teilst du uns das einfach mit, wie eigentlich die Deutsche Börse ihr Geld verdient. Ich glaube, darüber denkt man so ganz wenig nach. Vielleicht können wir mal gucken, was ihr so für Einkommensströme habt.
Die Deutsche Börse AG ist ein Konzern, eine Holding, und die hat sehr viele Geschäftsfelder. Und dieses, was man so klassisch unter Börse versteht, also der Börsenhandel im Kassamarkt, also mit Aktien, Anleihen und so weiter, das macht nur noch einen Bruchteil eigentlich von unseren Gewinnen aus. Also als ich mal angefangen habe, da waren das irgendwie fast die Hälfte und wir sind jetzt so bei 5% ungefähr, ganz grob gesagt. Und die anderen Bereiche sind zum Beispiel die Vermarktung der Daten, das sind andere Plattformen wie die EEX in Leipzig, da geht es um Strom und um Rohstoffverbriefung, Rohstoffoptionen und so weiter. Oder auch 360T, das ist eine Handelsplattform für Devisen, oder auch die Bereitstellung von Infrastruktur, und ein ganz großes Feld ist natürlich die Abwicklung. Also wenn du ein Wertpapier kaufst, dann soll das ja auch in dein Depot reinkommen und da auch bleiben. Also selbst wenn das natürlich inzwischen eine digitale Sache ist, aber das ist auch ein Geschäftsfeld der Deutschen Börse.
Also das heißt, ihr verdient euer minimalstes Geld damit, dass ein Anleger bei euch eine Aktie oder eine Anleihe kauft oder handelt?
Zumindest nicht mehr so viel wie früher und auch nicht einen überwiegenden Teil. Aber von dem Konzept her ist natürlich der eigentliche Handel ist ein Herzstück der Börse. Und ich habe jetzt übrigens eben die Eurex vergessen, auch noch wichtig, da geht es um den Terminmarkt. Aber dieser Handel mit den Wertpapieren, also ohne den klassischen Aktienhandel, gäbe es darauf keine Derivate, gäbe es keine Verwahrung davon, gäbe es keine Preise. Und so ist natürlich zwar der Anteil immer kleiner geworden, aber es ist immer noch das Kernstück.
Das heißt also, im Kern seid ihr eigentlich ein IT-Unternehmen.
Ja, kann man so sagen. Ja, weil diese Bereitstellung der Handelsplattformen und der ganzen Anbindungen, der ganzen Schnittstellen ist natürlich ein Technologiethema. Die Börse selbst sagt, die Deutsche Börse AG sagt über sich, ein IT-Unternehmen zu sein.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube so 6.000, 7.000 weltweit.
Okay. Das heißt, die Kunden der Deutschen Börse, sind das jetzt, wenn jemand zum Beispiel das Abwicklungssystem nutzt für euch? Das muss ja im Prinzip irgendwie jeder nutzen, der über die eine eurer Börsen tradet.
Also es gibt direkte Kunden. Das ist zum Beispiel, das sind die angebundenen Teilnehmer, die direkt den Handelsanschluss haben. Das sind nicht so viele. Das sind dann Banken in den allermeisten Fällen. Und dann gibt es, die handeln dann entweder für sich oder für andere. Dazu zählen auch die Depotbanken, der Privatanleger. Das ist auch ein direkter Teilnehmer. Dann gibt es die direkten Kunden, das sind die Unternehmen, die an die Börse gehen, ist ein Kunde. Die Banken, die Abwicklung machen, sind Kunden. Das ist so, der Großteil sind eigentlich Geschäftskunden. Und aber Privatanleger sind für uns natürlich auch Kunden. Wir sagen, dass ungefähr 10% der Orders, oder sagen wir vorsichtshalber Orderanzahl, so 5% auf Xetra tatsächlich von privaten Anlegern kommen. Und in dem Augenblick, wo du eine Auswahl hast, du kannst ja bei deiner Orderaufgabe entscheiden, wo du hin willst, bist du für mich ein Kunde, weil du hast ja auch die Wahl und ich versuche dich dann dazu zu bringen, dass du das bitte auf Xetra machst oder in Frankfurt.
Es gibt ja auch TradeGate. Und wenn ich mich recht entsinne, seid ihr da auch beteiligt oder seid ihr Betreiber? Also da habe ich jetzt zum Beispiel selber schon ein paar Mal was gemacht, weil ich bin ja unter anderem bei einer Direktbank und wenn ich da jetzt was verkaufe, dann poppt das oft auf. Seid ihr das auch?
Das ist eine Beteiligung, ja, da gibt es zwei unterschiedliche Komponenten, einmal an der Plattform und einmal an dem Betreiber da, also am Broker. Aber da bin ich auch nicht so firm in dem Thema und das ist auch in der Tat, ich mache ja Kommunikation für den Kasamarkt und die stehen so ein bisschen in Konkurrenz mit der TradeGate und es ist schwierig, man kann schlecht zwei Herren dienen. Ja,
Entschuldigung.
Nee, alles gut. Ich kann darüber auch reden, wir reden ja über die Deutsche Börse, das ist schwierig, sich so auf beides irgendwie zu kaprizieren.
Ah ja, verstehe. Okay, also lassen wir mal festhalten. Ihr betreibt also eine Handelsplattform, wo man Wertpapiere kaufen und verkaufen kann. Eure Hauptkunden sind Banken und Unternehmen, die an der Börse gelistet sind. Das ist euer Hauptschwerpunkt. Ja, ihr leistet Abwicklungsdienste, damit dann auch, wenn Anne Connelly eine Aktie kauft, dann auch irgendwo die in meinem Depot landet. Ist das richtig ausgedrückt? Das
genau,
sind eure Dienstleistungen.
Genau.
Okay. Und jetzt hast du ja auch erwähnt, ihr verkauft auch Daten. Wie erhebt ihr diese Daten? Habt ihr eine eigene Datenerhebung oder ist das ein Nebenprodukt von dem Handel und von dem Listing-Service, der bei euch stattfindet?
Es ist, ich fokussiere mich jetzt auch mal auf den klassischen Börsenhandel. Entstehen ja durch den Handel, entstehen ja die Preise. Und diese Handelsdaten, die haben einen Wert dadurch, dass es der wichtigste Markt ist. Aber alle gucken da drauf, alle möchten diese Preise haben und möchten diese Preise auch bei sich abbilden, ob das jetzt Websites sind, ob das jetzt also in Finanzportale, ob das Banken sind, ob das wer auch immer. Und deswegen haben diese Preise einen Wert und die werden von einem Bereich von der Deutschen Börse aus dem Grund vertrieben. Und da gibt es zwei Arten von Daten. Es gibt einmal so Vorhandelsdaten. Das ist dann das sind die aktuellen Angebotspreise und die Volumen dazu, also für was so ein Preis gilt, für welche Stückzahl. Und es gibt natürlich auch noch diese ganze riesengroße Anzahl an historischen Daten, also sondern die Preise aus der Vergangenheit. So kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen.
Genau.
Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt auch im Datengeschäft sind die Indizes. Also es ist eine Tochter, Qontigo heißt die inzwischen, also durch diverse Übernahmen und Verschmelzungen und so weiter, ist der Index-Provider, ist ein Teil von Qontigo und das ist sozusagen die Index-Tochter der Deutschen Börse.
Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu. Das heißt, ihr betreibt ja auch die Börse in Frankfurt, die Wertpapierbörse.
Genau.
Und auch noch andere, richtig? Das gehört auch noch dazu, oder?
Genau, also so an also klassisch Aktienanleihen, das nennt man Kasamarkt, das heißt alles, was innerhalb von 2 Tagen ausgeliefert werden muss, das ist so die Definition. Da betreiben wir jetzt TradeGate und daneben aber Xetra, der wichtigste, größte Handelsplatz für große Wertpapiere, also für große Aktien und für ETFs und das Frankfurter Parkett, das klassische. Und das ist, Deutschland sind Börsen ja so organisiert, dass die Aufsicht und den Auftrag, eine Börse zu organisieren, zu betreiben, kommt von den Ländern. Und in unserem Fall ist es das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden. Und er hat dann sozusagen die Deutsche Börse beauftragt, die beiden öffentlich-rechtlichen Plattformen, Xetra und Frankfurter Parkett zu betreiben. Und das ist die Frankfurter Wertpapierbörse.
Verstehe. Und weil du sagtest jetzt Parkett, das geht ja eigentlich zurück. Ja, also ich meine, das ist ja in New York ist es ja auch so, du gucken die in die Börse rein und dann sind da irgendwelche Händler. Aber das Geschäft ist ja eigentlich primär elektronisch, oder? Ist das jetzt nur Show?
Nee, das ist es nicht. Also tatsächlich hat Frankfurt eine der letzten Handelssäle überhaupt, ja. Und die Technik da unten drunter ist auch Xetra, aber es sind da immer noch die Menschen involviert. Also wir haben 60 Händler, Händlerinnen auf dem Parkett sitzen und man kann sich das so vorstellen, jedes Wertpapier hat ein Orderbuch. Vorher waren das tatsächlich Bücher. Ich finde das immer das schönste Bild, sich das vorzustellen. Da waren die alten Kursmakler, die waren auch noch amtlich, die hatten dann ihre Orderbücher von ihren einzelnen Aktien, die sie betreut haben und da haben sie alle Aufträge reingeschrieben. Links die Käufer und rechts die Verkäufer, dann haben sie einen Preis gerechnet und das war das Orderbuch. Und heute ist das natürlich voll elektronisch, klar. Aber es sind immer noch, man spricht immer noch vom Orderbuch und links stehen die Kaufaufträge mit Preisvorstellungen und rechts stehen die Verkaufsaufträge. Und das wird auf dem Parkett, im Paketthandel von einem Händler, einer Händlerin betreut.
Okay. Und die Preise werden aber dann automatisch gestellt und die rechnen es nicht mehr von Hand aus dann?
Nein, die berechnen es nicht mehr. Ich kenne ein paar, die das noch können. Das ist großartig, wenn die sich mal an so eine Flipchart stellen und rechnen dir mal eben einen Preis. Sehr, sehr witzig. Ja, man muss, wenn man die Händlerprüfung macht, muss man es auch noch selber tun.
Okay.
Aber in der Tat natürlich, Xetra rechnet das.
Aha. Ja, aber was ist deine Prognose? Wird das dann mal komplett verschwinden, dass es noch Händler gibt und wird das nur elektronisch sein oder wird es ja immer eine Berechtigung geben für diesen Beruf?
Also ich glaube, natürlich rein theoretisch könnten die auch irgendwo anders sitzen, die müssten da nicht sein. Also man braucht im Handel, braucht man einen Betreuer oder eine Betreuerin für eine ganze Reihe von Wertpapieren. Die braucht man in dem Augenblick, wenn das Wertpapier nicht so liquide ist, wenn das nicht so oft gehandelt wird, wenn das Referenzmarkt woanders ist. Also zum Beispiel nehmen wir Apple. Apple, da entsteht der Preis ja nicht in Frankfurt, sondern der entsteht in New York, ja. Und da braucht man jemanden, der sich darum kümmert. Oder Fonds, die wären überhaupt nicht handelbar ohne einen Betreuer. Spezialisten heißen die ja. Und klar, die könnten rein theoretisch auch bei sich im Büro sitzen. Das ist örtlich egal. Aber es gibt eine Sache, es steht in der Börsenordnung, die Präsenzpflicht.
Aha.
Die ist nur im Moment aufgehoben wegen Corona. Wir dürfen auch niemanden reinlassen gerade und die müssen auch nicht mehr da sitzen, aber das hat auch was mit der Überwachung zu tun. Also die Gespräche werden dort aufgezeichnet und die Handelssysteme müssen komplett überwacht werden, damit Anleger hinterher sagen können, hier, Moment mal, da hat irgendwas nicht gestimmt. Du hast mir die Aktie zu der und der Uhrzeit für das Geld verkauft. Irgendwas passt da nicht. Ja, es gibt ja Regeln. Und das ist ja der Vorteil an der Börse, anders als einer außerbörslicher Plattform, sie ist überwacht.
Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, gerade wieder in diesen Zeiten. Und da sind wir eigentlich schon fast bei unserem nächsten Thema. Stichwort Wirecard, da lief es ja mit der Überwachung anscheinend nicht so gut, wenn man so das in der Presse verfolgt. Wir hatten eben gesagt, oder du hast es ja schon angesprochen, dass es ja auch Indizes rausgibt. Die bekannteste Indexfamilie ist ja der DAX mit seinen verwandten Indizes dazu. Vielleicht vorweg nochmal, bevor wir zu der DAX-Zusammensetzung und so weiter kommen, weil wir das dann abschließen, diesen Bereich, wie verdient die Börse eigentlich ihr Geld? Wie verdient man denn damit Geld, wenn man so einen DAX-Index herausgibt?
Noch eine Sache, die ist mir wichtig, ganz kurz, und dann kommen wir zu dem Geld, ist die Geschichte mit Wirecard. Wenn wir Überwachung im Kontext mit Wirecard zum Beispiel oder mit anderen Aktien sehen, die Börse überwacht ja nicht das Geschäftsmodell oder das Wohlverhalten von dem Unternehmen. Die überwacht, ob der Handel ordnungsgemäß abläuft.
Richtig, ja, ja.
Und ob die eingereichten Dokumente da sind. Ein Unternehmen kriegt natürlich auch Stress, wenn es keinen Jahresabschluss im Prime Standard einreicht. Aber ob der stimmt, das ist ein anderes Thema.
Ja, ja, und dafür gibt's ja eigentlich Wirtschaftsprüfer.
Genau, ja genau. Da gibt es eine ganze Menge anderer Berufszunften, aber das ist nicht Job der Börse. Aber jetzt nochmal zum Index, zum DAX an sich, womit man da Geld verdienen kann, ist vor allen Dingen Lizenzkosten, also die Lizenzgebühren. Also einmal die Lizenzen fürs Verteilen, also fürs Anzeigen vom DAX. Und aber vor allen Dingen jetzt einen Indexfonds, der den DAX abbildet. Da muss der Anbieter von dem Indexfonds, muss an den Indexberechner, das kann Qontigo sein mit Stocks für den DAX, das kann MSCI sein für die MSCI-Indizes oder Standard & Poor's, da gibt es eine ganze Menge. Solactive ist noch so ein kleinerer in Deutschland inzwischen. Und die zahlen quasi, die bekommen von den Anbietern von den Derivaten, die einen Index abbilden, sei es ein ETF, sei es ein Zertifikat, bekommen die Lizenzgebühr. Das ist ein ganz kleiner Anteil. Man kann diese Verwaltungsgebühren von diesen Derivaten, die kann man tatsächlich zerlegen in diese Schnittchen. Wie hoch ist der Anteil für die Indexlizenz? Wie hoch ist der Anteil für die Handelsspanne im Handel und so weiter?
Mhm. Ja, also ich glaube, das ist für viele vielleicht nicht so ganz klar, wie das eigentlich funktioniert. Da steckt ja auch eine ganze Kunst dahinter, diese Indizes zusammenzubasteln und die dann korrekt zu berechnen, die Daten zu liefern. Mhm. Und da sind wir wieder bei euch. Das ist ja eine Dienstleistung, die ihr erbringt. Aber ETFs, Stichwort, und DAX, das sind ja sehr erfolgreiche Vehikel geworden in Relation zu den aktiv gemanagten Investmentfonds, Aktienfonds. Und vor allen Dingen sind die auch für Endanlegerinnen besonders interessant. Also wir sehen es bei Her Money, das wird immer sehr stark nachgefragt, alles was mit ETFs zu tun hat. Die Frauen wollen sich darüber informieren und wollen da rein investieren. Und der MSCI World, du hast es eben schon angesprochen, ist natürlich ein bekannter Index. Aber jetzt sind wir ja hier im Gespräch auch mit dir und vor allen Dingen wollen wir mal über den DAX sprechen. Das ist ja bekanntlicherweise, sind da ja 30 Werte in diesem DAX. Vielleicht mal erklärst du mal ganz kurz für uns alle, wie genau ihr überhaupt bestimmt, welche 30 Werte da rein dürfen.
Also das ist eine ganz strikte oder ganz konsequente Regel. Transparente Regeln, die konsequent eingehalten werden. So ist der Satz richtig. Es geht nach Orderbuch, Umsatz und Marktkapitalisierung. Also quasi Anzahl Aktien mal aktueller Preis. Das ist die Marktkapitalisierung und der Orderbuchumsatz, das ist in einem bestimmten Zeitraum, wie viel davon gekauft und verkauft worden ist. Und dann gibt es so eine Hitliste, dann so ganz einfach vom erklärt, ja, ein bisschen reduziert, 45 ist so die Rangliste und dann muss man dann zum bestimmten Stichtag muss man dann dazugehören und noch ein paar andere Kriterien erfüllen, aber es ist rein richtig quantitativ, basierend auf die Marktkapitalisierung und den Orderbuchumsatz. Früher gab es dann noch ein paar qualitative Kriterien, das ist alles so nicht mehr. Und deswegen ist es auch hochgradig transparent. Also man kann auch wir fangen ja alle immer vorher zu schätzen, wer reinkommt, wer raus muss. weil die Sache, Daten sind ja auch alle öffentlich. Ja, und so ein ETF zum Beispiel, wenn der weiß, ich habe einen Stichtag mit einer Veränderung im DAX und ich habe jetzt hier zum Beispiel, weiß, dass Lufthansa den verlassen muss, ich muss meine Lufthansa-Aktien verkaufen, dann versuche ich das natürlich nicht am letzten Tag zu machen, sondern ich versuche das geschickt zu machen. Und das macht auch einen ganz großen Unterschied aus in der Qualität dieser ETFs, wie geschickt die handeln. Mhm. Dazu gehört auch die Anpassung von der Zusammensetzung.
Also der DAX wird also einfach anhand des gehandelten Volumens und der Marktkapitalisierung der einzelnen Werte angeschaut und dann werden die Top 3 in den DAX
reingeschaut. Die Top 30, ja.
Die Top 30.
Ja. Genau. es gibt noch ein paar Regeln dazu. Also das muss auch der die Marktkapitalisierung im Streubesitz muss unbedingt höher als 10% sein. Und so gibt es noch so ein paar Subregeln. Ja. Aber an sich ist es so einfach erklärt, ja.
Ja, okay, aber das ist, denke ich, schon mal wichtig. Und da habt ihr ja dann bestimmt Stichtage, an denen der Index neu kalkuliert wird oder passiert das jeden Monat?
Ja, da gibt's auch so zwei Schwellen. Zum einen, also alle 3 Monate werden die meisten Indizes überprüft, der DAX nur einmal im Jahr, im September. Aber es gibt so eine zweite Schwelle, die heißt dann Fast Exit, Fast Entry. Also wenn jetzt zum Beispiel der Orderbuchumsatz unter eine ganz tiefe, also wenn sich das ganz gravierend verändern würde, dann würde das auch schneller gehen. Aber was häufig passiert, heute hatten wir das auch, da ist ein neues Unternehmen in SDAX gekommen, Tele Columbus, weil der Streubesitz von dem alten SDAX-Mitglied, die Rhön-Kliniken, unter 10% gefallen ist durch eine Übernahme. Und dann passiert es eigentlich quasi sofort. Heute auf in 2 Tage.
Okay, das wäre jetzt nämlich eine Frage gewesen, weil wir haben ja aktuell mit Wirecard die Situation, dass die Insolvenz beantragt haben. Bei der Lufthansa haben sich ja auch die Eigentumsverhältnisse verändert, weil der Staat ja auch mit eingestiegen ist und der eine Großinvestor, Thiel heißt der, glaube ich, hat sich also sehr viel in kurzer Zeit verändert. Gibt es dann von euch die Lösung, jetzt nehmen wir mal Wirecard, kommen, die sind ja noch drin im DAX, oder? Würden die jetzt nicht automatisch rausfallen, weil sie Insolvenz angemeldet haben oder zählt das nicht?
Insolvenz zählt nicht. Es zählen diese Faktoren, also quasi Marktkapitalisierung und Streubesitz. Und wenn diese harten Regeln für den Fast Entry Exit, wenn die gerissen werden, dann ist so eine Anpassung auch sofort. Und das ist bei Wirecard jetzt nicht der Fall. Ich kenne die jetzt nicht im Detail mit konkreten Zahlen, kann man auch alles wunderbar schön nachlesen im Indexleitfaden. Aber es ist ja in der Tat so, das ist ja auch nachvollziehbar, auch wenn das eine extrem unschöne Sache ist mit Wirecard. Man kann nicht, weil was unschön ist, auf einmal Indexregeln ändern. Mhm. Weil Indexregeln, wenn sich so viele Leute nach einem Index richten, so viele Produkte, so viele Anleger, dann müssen diese Regeln extrem beständig und transparent sein. Und wenn man was anpassen will, das wird ja auch diskutiert, ist ja auch wichtig, es wird auch drüber nachgedacht. Aber dann wird der Markt befragt, es wird langsam was verändert, damit sich auch alle darauf einstellen können. Sonst wäre es willkürlich und das würde einfach diese Aufgabe von diesem Index zunichte machen.
Verstehe. Und im Falle von der Lufthansa, wie ist das da?
Das war auch eine reine Geschichte. Der Preis ist stark gesunken und dadurch ist die rein quantitativ von diesen Daten her, war die einfach nicht mehr unter den Top 30.
Und dann sind die quasi außerordentlich rausgefallen?
Nee, die sind ordentlich rausgefallen. Die sind zum Index.
Im Rahmen dieser Regeln.
Genau, ich meine, Juni war das. Juni gewesen sein, das war der letzte, ja. Vielleicht aber auch der davor, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das war ganz ordentlich, das war nicht außerordentlich. Das war im Rahmen einer der regulären Anpassungen.
Aha, okay, dann hat das halt vom Timing her so ein bisschen gepasst. Und Wirecard ist ja nun eine ganz andere Geschichte und logisch, ihr könnt ja nicht hinter das Unternehmen blicken, dafür gibt es ja andere. Aber das ist ja ein eigener Themenkomplex. Es könnte sich halt nur die ein oder andere Anlegerin dann die Frage stellen, warum ist so ein Unternehmen, das jetzt eigentlich Insolvenz angemeldet hat, wo die Staatsanwaltschaft einmarschiert ist, warum sind die dann noch im DAX? Aber dann hast du das ja, glaube ich, sehr plausibel erläutert. Schauen wir mal, was bei der nächsten Index-Zusammenstellung zusammenkommt. So, das heißt, es geht dann einer raus und rückt dann einer nach, der diese Kriterien erfüllt und das ist der ganze Zauber.
Ja, genau, das ist alles.
Okay, aber das hat ja ziemliche Konsequenzen, ne? Weil, wie du schon sagtest, die ETFs leben ja von den Indizes, sie benchmarken sich dagegen, also das ist ja ihre Richtlinie. Und da ist ja die Frage, wie bewegt das dann auch immer den Markt? Also du hast ja eben schon erklärt, dass die nicht stichtagsbezogen rausgehen, sondern die versuchen, das ja sukzessive zu machen, indem sie versuchen, einen besseren Preis zu bekommen. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja. Sie also können nicht alle ETFs, die in DAX abbilden, zur gleichen Sekunde die Aktien verkaufen. Das wäre nicht so geschickt, ja. Ich kenne jetzt die genauen Vorschriften, wie lange man das machen kann, auch nicht, aber es gibt so ein paar Studien. Also zwei Faktoren sind an der Stelle interessant, weil das ist ja auch mit einer der Kritikpunkte an ETFs, dass wenn ein Wert in Index kommt, dann kaufen die auf einmal alle den und dadurch steigt auch wieder der Preis. Das ist ja wieder ein Marktdruck auf den ETF-Preis. Dadurch steigt auch wiederum, also von den Unternehmen eben quasi, also die ETFs kaufen den, dann steigt der Preis von der Aktie, die reingekommen ist, einfach nur, weil die ETFs ihn kaufen. Da sagt man ja, das sei oder wird kritisiert, zu Recht, man sollte drüber nachdenken, dass würde diese volkswirtschaftliche Funktion einer Börse, dass gutes Wirtschaften belohnt wird durch Nachfrage, außer Kraft setzen. Und es würden auch immer die Kleinen mitgeschwemmt werden durch Nachfrage, die eigentlich sonst keine Nachfrage erleben würden. Dazu lässt sich halt sagen, ja, es ist eine wichtige Überlegung, darüber nachzudenken ökonomisch, gerade was das für eine Volkswirtschaft bedeutet und für die Aufgabe der Börse. Aber wir haben in Deutschland, das letzte, was ich gehört habe, war 15% der Investments in DAX-Aktien sind in ETFs. Das heißt, der Anteil ist noch relativ klein. USA sind wir über 50%. Ja. Sprich, mehr Dollar stecken in einem ETF, die in einen großen, also in ein Index-Investment, im S&P war das, glaube ich, die 500 größten. Oder es könnte auch der Dow, ich bin eigentlich recht sicher, dass es S&P war. Aber das ist dann mehr als die Hälfte stecken halt in den ETFs. Und da hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der wird ja auch immer in der Branche sehr kontrovers diskutiert. Und ich persönlich finde, da ist schon was dran. Du hast ja die Statistik der Amerikaner zitiert. Weil dann ist ja so eine Indexveränderung, ist ja marktbewegend in den USA. Wenn die jetzt, keine Ahnung, Microsoft rausnehmen aus dem S&P 500 oder Amazon, die sind, glaube ich, auch da drin, dann hat das ja Marktkorrekturen, weil die ETFs sind ja gezwungen zu verkaufen, im Gegensatz zu den aktiv gemanagten Fonds, die ja das ja frei bestimmen können. Da ist halt dann nur die Frage, ja, wird der Druck dann zu hoch, bewegt die Indexveränderung den Markt? Das ist schon eine valide Frage. Ich glaube, da streitet sich die komplette Branche drüber, ob das nicht dann der Markt sich selbst irgendwie verselbstständigt und das mit fundamentaler Analyse, was man ja macht, wenn man Unternehmen analysiert und Bewertungen und Zukunftsaussichten, dann nichts mehr zu tun hat.
Ja, da streitet sich zu Recht die ganze Branche. Aber wie gesagt, ich sehe für Deutschland, sieht auch die Branche, nicht nur ich, sieht dieses Dilemma noch nicht, weil dieser Anteil mit diesen etwas über 15% bei weitem noch nicht so hoch ist.
Ja, aber wie du siehst, in den USA ist es ja schon so. Und ich glaube, dass die Richtung auch ganz klar dahin geht, wenn du sogenannte Standardtitel hast, also große Werte, wie ihr sie zum Beispiel im DAX habt, dann wird ja auch sehr oft gesagt, kauf dir da lieber so ein ETF. Und der Mehrwert, den ein Investmentfonds, der aktiv gemanagt wird, bringen kann, dazu ist gering. Und da spielt dann doch eher die Musik in kleineren Werten, wo der Markt nicht so abgegrast ist und nicht so viel Information bekannt ist, oder? Das ist so ein bisschen der Takeaway.
Ja.
Wir hatten vor kurzem habe ich mit der Jessica Schwarzer gesprochen, die du ja auch kennst, und über Fonds im, und ETFs aus dem Healthcare-Bereich, aus dem Gesundheitssektor. Und da war sie zum Beispiel ganz überrascht, weil sie ist ja auch ein großer Fan von ETFs, dass da die aktiven Fonds deutlich besser performt haben als die ETFs. Und ja, der Zauber liegt einfach darin, dass das noch ein so großes Feld ist, dass dann noch so viele Perlen zu entdecken sind, als ja, dass man die mal mit so einem Standardindex abgreifen kann.
Ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Also das eine ist, dass es wirklich Märkte gibt in bestimmten Situationen, die einfach nicht so transparent sind. Dass der Kostenvorteil des ETFs, das ist ja, man spielt ja, es geht ja um Kosten bei dieser, dieser Outperformance von passiv gegenüber aktiv beruht meistens auf den Kosten. Und dass dieser Vorteil jetzt gar nicht mehr so greift. Und das andere ist, was ich auch beobachte, ist natürlich, dass aktiv verwaltete Fonds deutlich günstiger geworden sind durch diesen Druck der Konkurrenz. Und sich dadurch einiges verändert hat. Also ich finde dieses Aktiv-Passiv-Barometer, hieß das früher, von Morningstar, total interessant in Hinsicht. Und im letzten, das ich gesehen habe, waren zum Beispiel Schweizer Anleihen. Da waren die aktiv verwalteten Fonds deutlich besser. Warum auch immer. Kann man ja mal drüber nachdenken, wenn man sich mit diesem Marktbereich beschäftigt. Mhm. Aber das finde ich mal ganz interessant, da mal reinzugucken. Was da aber natürlich auffällt, ist, das wird für aktive Verwaltung mit der Dauer des Investments immer schwieriger. Und ich finde auch, dass Anlegerinnen und Anleger natürlich doch mal das Problem haben, den guten Fonds zu finden. Weil selbst bei diesen guten Zahlen kratzen die besseren aktiv verwalteten Fonds gerade so an der Hälfte rum. Und da muss man ja auch den besseren finden von diesen. Also dann ist ja jeder zweite nur irgendwie besser. Deswegen, es sind nicht mehr so diese 90% aller ETFs schlagen den aktiven Fonds. Das ist so nicht, ja. Aber ja. Das ist ganz interessant. Das kann man sich mal anschauen.
Ja, ja, also das ist eine Diskussion, die wir bei HerMoney auch immer mal wieder führen, weil ich finde, ETFs haben ihre Berechtigung und aktiv gemanagte Fonds auch. Ja, wie man es am Beispiel von diesen Healthcare-Produkten sieht, funktioniert das auch. Und ich finde, es gibt ja auch viele Wege zum Ziel. Ja, und die Frage ist, welches ist jetzt der beste Fonds oder beste ETF? Das lässt sich ja eh ganz schwierig im Vorfeld immer ermitteln. Und das muss einfach zu dir passen und ja, und zu der Person, die investiert. Und ob dir der eine vielleicht den zweitbesten oder drittbesten hat, ich finde halt, Hauptsache du bist investiert. Da sind wir in Deutschland ja noch weit von entfernt. Aber Active-Passive, machen wir nochmal eine andere Diskussion dazu. Meine alten Morningstar-Freunde haben ja da viel Research auch dazu gemacht und beobachten diese Szene natürlich sehr genau. Vielleicht noch abschließend, du bist ja auch im Rahmen der Deutschen Börse, habt ihr euch ja auch entschlossen, so ein Thema zu machen, insbesondere für Finanzbildung für Frauen. Was macht ihr genau und warum ist dir das wichtig?
Ja, ich sehe da in Deutschland insbesondere ein Riesendefizit und ich möchte jetzt nicht so tief greifen, wie es andere tun, aber selbst wenn jetzt 30% der heute erwerbstätigen Frauen von Altersarmut betroffen sind, dann haben wir da ein Problem. Und es ist ja auch so, es gibt ausreichend Studien, die belegen, dass Frauen sich noch weniger für die Börse interessieren, dass sie noch mehr Angst haben vor der Unsicherheit, dass die Mythen, die Börse wäre nur was für reiche Zocker, die da irgendwann eine schnelle Euro machen wollen, dass der da noch stärker eigentlich in den Köpfen ist. Und vor allen Dingen, das ist auch ganz wichtig zu dem, was du eben gesagt hast, lieber den drittbesten kaufen als gar keinen. Frauen auch so 100% alles verstehen wollen, bevor sie irgendwas tun, was häufig dazu führt, dass sie gar nichts tun. Und so habe ich mit ein paar Kolleginnen, haben wir uns wirklich so, wir haben so richtig aus wirklich Engagement heraus gesagt, Leute, wir müssen was tun. Das, was wir können und auch die Kanäle nutzen, die wir haben, um da was zu machen und Frauen die Scheu zu nehmen, darum geht's. Und nicht so Zeigefinger hier, du bist jetzt 40 Jahre alt, jetzt fang endlich mal Geld anzulegen und überhaupt, ja, sondern auch tatsächlich der Lust drauf zu machen, weil es kann ja auch Spaß machen. Es kann Spaß machen, abends mit Freundinnen darüber zu reden, statt mal irgendwie die nächste andere Freundin, die gerade nicht da ist, durchzuhecheln, einfach mal selber sich zu überlegen, hey, wie machst denn du das eigentlich? Ja?
Ja.
Und tatsächlich, ich hatte auch das Erlebnis, eine Freundin von mir, gestandene Frau, leitet einen Pflegedienst schon lange. Ich habe die mal gefragt, sag mal, nee, ich kümmere mich doch nicht um mein Geld, ich muss nicht, ich bin doch verheiratet. Und das finde ich 2019, auch, ja. Und deswegen ist es mir so wirklich eine innere Motivation, genauso wie meinen Kollegen, die da mit dabei sind. Und wir versuchen halt das zu nutzen, was wir können. Am Anfang haben uns so die in der Börse, so die anderen, die Kollegen so ein bisschen belächelt. So, ja, macht ihr mal, probiert ihr das ja mal aus. Inzwischen sehen sie aber auch, dass das tatsächlich ein Zuspruch ist und eine Beteiligung und auch ein Bedarf.
Ja, also es ist nicht nur Gedöns.
Ist nicht nur Geduld, genau.
Ja. Um es mit den Worten eines ehemaligen Bundeskanzlers zu sagen.
Ja, genau.
Also ich finde es wichtig, je mehr Marktteilnehmer, und ihr seid ja prominenter, sich da in die Waagschale werfen, umso wichtiger. Es hat sich ja auch eine interessante Szene entwickelt zum Thema Frauen und Geld, Female Empowerment. Und man sieht ja auch, dass sich das gerade auch in diesen Zeiten nach wie vor akut ist. Bundesregierung plant ja jetzt sogar eine Stiftung, um über diese Sachen zu sprechen. Du sagtest eben Altersarmut. Also da bewegt sich sehr viel und von daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass sich da auch was ändert. Wir sehen es ja auch mit den Veranstaltungen, die wir von Hermanni haben. Die sind immer sehr, sehr gut besucht. Da ist eine andere Dynamik, wenn wir mit Frauen zusammenkommen und es ist ein geschützter Raum, um Fragen zu stellen, weil ich meiner Erfahrung nach Männer eher Statements abgeben und keine wahren Fragen stellen. Und von daher finde ich eure Initiative super. Gut, ja, ich glaube, das war's. Eigentlich, ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen in das, was die Deutsche Börse macht, wie ihr eigentlich euer Geld verdient als Börse, dass ihr auch eine Existenzberechtigung in eurem eigenen Index habt, ne? Ihr seid ja auch im DAX, und vor allen Dingen, wie so eine Zusammensetzung funktioniert und nur weil ein Unternehmen mal vielleicht Konkurs anmeldet und vielleicht suspekte Dinge gemacht hat, dann nicht sofort rausfliegt, dass man dann noch ein bisschen Geduld braucht. Ja, hast du noch einen abschließenden Rat oder Tipp für unsere Hörerin?
Ja, einmal wirklich dran zu denken, lieber 80% machen, andersrum, auch von Jessica Schwarzer übrigens ein Zitat, lieber 80% richtig machen als 100% nichts. Und es reichen eigentlich drei Faktoren zu beantworten, zu beachten, nämlich die Horizont, die Frist, also zeitliche Horizont des Investments, die Kosten und die Breite der Streuung. Und da ist der DAX eigentlich zu wenig.
Das ist richtig, ja. Das ist nur unser Aushängeschild hier in Deutschland.
Genau.
So wie wir abends immer auch auf den Dow Jones gucken, der ja auch nur 30 Werte hat und von irgendwelchen Journalisten irgendwie kalkuliert wird, glaube ich. Ja. Von daher ist das nur so eine Benchmark, die ein Augenmerk hat, aber trotzdem ist es ein wichtiges Signal. Und ich glaube, ihr habt ja auch mehr zu bieten als den DAX. Es gibt den MDAX, den SDAX, es gibt ja viele verschiedene Sachen, den Eurostox und so weiter und so fort.
Genau. Also getreu dem Motto, ran an die Moneten.
Genau, in diesem Sinne, ganz lieben Dank, liebe Edda, schöne Grüße nach Frankfurt. Ich bedanke mich für alle, die heute wieder zugehört haben. Empfehlt uns sehr gerne weiter, wir freuen uns. Und wir sind in Bälde selbstverständlich wieder mit einer neuen Folge für euch da. In diesem Sinne, alles Gute, gutes Anlegen, dir viel Spaß in Frankfurt und bis bald.
Danke, ciao. Danke und bis bald alle.
Ciao, tschüss. Ciao.